Deutschlandfunk, der Tag.
Es gibt solche Tage, da knubbeln sich die Ereignisse und man weiß als Journalistin oder als Journalist gar nicht so richtig, wo man überall hingucken soll. Heute ist so ein Tag, ein richtig nachrichtenstarker Tag, zum Beispiel im Bundestag, wo heute richtig was los war.
Wir verbieten Messer auf öffentlichen Veranstaltungen und ermöglichen den Ländern, weitergehende Messerverbote zu erlassen.
Das ist ein Ausdruck eines völlig chaotischen Regierungshandelns.
Die Freien Demokraten haben ein besonderes Verhältnis zu den Legalwaffenbesitzern.
Ihr Bundeskanzler hat die Sicherheit der Menschen gegen die Mietpreisbremse mit der FDP verschärft.
Menschen dürfen nicht in Verelendung und Obdachlosigkeit gedrängt werden.
Sind das Schritte in die richtige Richtung? Ja. Ist das die abschließende Bearbeitung der Migrationsfrage? Nein. Deshalb werden wir weiter in den nächsten Wochen über diese Frage reden müssen.
Die kontroverse Debatte um das sogenannte Sicherheitspaket der Ampel, das im Bundestag verabschiedet wurde, vom Bundesrat aber zumindest in Teilen abgelehnt wurde. Am Ende dieser Folge sprechen wir ausführlich drüber. Wir schauen auch auf den Nahostkrieg. Welche Auswirkungen hat die Tötung von Hamas-Chef Yahya Sinwar durch die israelische Armee? Und richtig was los heute auch in Berlin, weil US-Präsident Joe Biden da war zum Abschiedsbesuch, der, wie unser Hauptstadtstudioleiter Stefan Dietjen gleich schildern wird, viele Fragen aufwirft. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 18. Oktober 2024. Ich bin Philipp May. Hi.
So, hallo.
So, hi, Stefan.
Na? Hi, grüß dich. So.
Nachrichtenstarker Tag heute. Für alle ein Wahnsinn.
Ganz eigenartig, dieses Ereignis. Ja. Einschließlich, dass wir hier fast gerade gestürmt worden wären von einem schwer bewaffneten Polizeikommando.
Oh, krass. Das würde
ich. Wir gesehen haben, wie hier bei uns das Fenster offen war und wir auf dem Balkon standen. Und dann kam ich runter, um mir was zu essen zu holen. Dann stand da aber wirklich, so wie im Film,
ja,
standen unten so in der Reihe mit Maschinenpistolen, Sturmhauben, schweren Helmen und hatten das Kommando, die 6. Etage zu.
Wahnsinn. Also vielleicht direkt mal für unsere Hörerinnen und Hörer, ihr seid im Haus der Bundespressekonferenz in Sichtweite,
genau,
zum Bundestag und zum Regierungsviertel oder eigentlich im Regierungsviertel. Und letzte Woche war ich in Berlin und war schon genervt, als wegen des Zelensky-Besuchs die S-Bahn-Linie gesperrt wurde. Aber Joe Biden ist dann wahrscheinlich nochmal eine Nummer drauf.
Na, Zelensky war schon fast noch mehr. Da hatten sie auch, das war auch spektakulär, hatten sie so, wie heißen das, so Jetskis, so.
Auf der Spree.
Dinger da auf der Spree. Das sah ja aus wie an der Côte d'Azur, aber es waren alle Polizeitaucher und so. Aber jetzt hier dieser Polizeieinsatz gerade da, das war schon wirklich scharf.
Gab es einen Grund? Wurde also einfach nur Joe Biden oder
nein,
hat ja verdächtige Personen im Hauptstadtstudio?
Nein, wir standen einfach, das Wetter ist herrlich und wir standen auf unserem Balkon und guckten über die Spree rüber gegenüber ins Kanzleramt und das ist ganz wunderbar und die Bäume stehen da in schönster herbstlicher Färbung und wir guckten, wie da die Autokolonne reinfuhr und dann
Sniper-Alarm sozusagen.
Später bin ich runter, um mir was zu essen zu holen und dann stand da dieses voll aufgerüstete Polizeiteam und hatte offenbar Befehl, in die 6. Etage zu gehen und zu gucken, ob das Terroristen sind. Und dann sagten mir die Kollegen von oben, schickten mir schon Nachrichten runter und sagten, dass da gerade eine Drohne aufgestiegen ist und bei uns ins Fenster schaut. Also so geht's dazu.
Ja, aber die dachten wahrscheinlich möglicherweise Sniper oder irgendwie sowas, ne? Da oder also.
Die haben dann, also da sind ja auch auf den benachbarten Dächern sind Polizei und so und die sehen das und dann hieß es irgendwo in einer anderen Etage hätte man ein Stativ gesehen. Das ist wahrscheinlich sind ja lauter Medien hier in dem Haus. Irgendein Kamerateam, das da runterfilmen wollte und dann bist du da auf einmal im Verdacht, dass du da gerade dein Zielfernrohr aufschraubst.
Okay, das ist jetzt quasi unser alternativer Gesprächseinstieg, weil das ja noch viel spannender ist. Eigentlich wollte ich ganz klassisch einsteigen mit einem O-Ton aus der Pressekonferenz und dann können wir da direkt weitermachen. Ich spiele den mal direkt ein zwischen Joe Biden und Olaf Scholz oder von Joe Biden und Olaf Scholz.
Chancellor, I deeply appreciate your partnership and the many times you've forsaken the easy choice to make the right choice. Thank you, thank you, thank you. I value our conversations and I look forward to them. This one is particular. I want to thank you for your friendship. I don't see how we maintain stability in Europe and around the world without a tight German-US relationship.
Ich glaube, den muss man nicht übersetzen. Es ist klar, was da passierte. Also eine Dankeseloge von Joe Biden auf Olaf Scholz, die tollen Gespräche, die Partnerschaft. ist sein wohl letzter Deutschlandbesuch, klar, als US-Präsident. Hätte ja eigentlich schon vor einer Woche stattfinden sollen, als Zelensky auch da war, musste Joe Biden absagen wegen des Hurricanes in den USA. Joe und Olaf, kann man schon von einer Bromance sprechen, Stefan?
Also, das ist in der Tat ein besonderes Verhältnis. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass das mal so gut wird, denn das fing echt schwierig an. Also ich erinnere mich, ich habe das auch hier mal im Podcast erzählt, an den ersten Besuch von Olaf Scholz als Bundeskanzler im Weißen Haus in Washington.
Da ging es noch um die Nord Stream Pipeline, ne?
Da ging es um die Nord Stream Pipeline. Ja. Das war ja wenige Tage vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und Scholz und diese neue Bundesregierung stehen unter dem Druck zu sagen, was macht ihr dann eigentlich und was wird aus diesem Nord Stream Projekt? Und Scholz damals, erinnerst dich, nimmt dieses Wort Nord Stream nicht in den Mund, spricht davon nicht und weicht diesen Fragen auf eine scholzhafte Art aus, die wirklich alle frappiert hat damals. Ich erinnere mich noch, der ist damals dann in ein CNN-Interview gegangen und die haben ihn wirklich mit härtesten Vorhaltungen konfrontiert und gesagt, wir sprechen mit Leuten im Osten und in Osteuropa und die sagen, Deutschland steht näher an Moskau als am Westen und so. Das war der Anfang dieser Beziehung. Aber die Amerikaner haben dann schon bald viel eher als hier die meisten in Deutschland und Europa anerkannt, dass Deutschland unter dieser Bundesregierung eine denkwürdige Kurswende, Zeitenwende vollzogen hat, die Verteidigungsaufgaben Ausgaben drastisch erhöht hat, zum zweitstärksten militärischen Unterstützer der Ukraine geworden ist. Das ist immer anerkannt worden. Und auch in manchen anderen Fragen, wenn es etwa um das jetzt wieder so aktuelle Thema ging, dieser weitreichenden Waffen, also darf die Ukraine westliche Waffen nutzen, um russisches Territorium angreifen, auch da waren Scholz und Biden von Anfang an sehr auf einer Linie.
Also, wenn man von einer politischen Freundschaft, internationalen Freundschaft sprechen kann von Olaf Scholz, dann also weniger mit dem französischen Präsidenten, würde ich sagen, eher mit Joe Biden.
Ja, ja? Ich weiß gar nicht, ob da der Begriff Freundschaft richtig ist. Ich erinnere mich an den Abschiedsbesuch von Barack Obama hier, als Merkel noch Bundeskanzlerin war. Und auch dieses Verhältnis fing ja sehr schwierig an. Obama, der als Präsidentschaftskandidat nach Berlin kommen wollte, eine Rede vor dem Brandenburger Tor halten wollte. Merkel hat das untersagt, dann ist er da ausgewichen an die Siegessäule und ich glaube, was waren das? 200.000 Leute sind damals gekommen. Ja. Und also fing auch nicht leicht an. Merkel sehr skeptisch gegenüber diesem Charismatiker, wollte erstmal wissen, was ist das für einer? Und am Ende kam Obama nach der Präsidentschaftswahl nochmal nach Berlin, Abendessen mit Merkel allein im Hotel Adlon. Also da war wirklich eine Freundschaft gewachsen. Ob das so eng wirklich persönlich ist bei Scholz, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man muss noch eines dazu sehen. Das ist wichtig, wenn es um diesen Joe Biden geht. Das ist heute Morgen auch beim ersten Teil dieses Besuchs beim Bundespräsidenten deutlich geworden. Das ist ja nicht nur das Verhältnis Biden-Scholz, sondern da tritt jemand von der politischen Bühne jetzt ab mit Joe Biden, der über fast 50 Jahre dieses transatlantische Verhältnis mitgeprägt hat.
Einer der ersten, der immer zur Münchner Sicherheitskonferenz gegangen ist, ne?
Auch. Stauergast bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Biden beim Bundespräsidenten erzählt, wie gut sein Verhältnis zu Helmut Schmidt war. Frank-Walter Steinmeier
erzählt. Dann weiß man auch nochmal, wie alt er ist.
In der Tat. Ja. Steinmeier erzählt eine Anekdote. Kurz vor dieser Ordensverleihung erzählt, die hätten nochmal in die Archive geschaut und hätten eine Notiz gefunden des Auswärtigen Amtes von irgendeinem Beamten beim ersten Besuch des damals jungen Senators Joe Biden in Bonn damals. Und diese Notiz endet dann damit, also der Mann interessiert sich sehr für Deutschland, verheißungsvoller Politiker sollte man sich merken. Ah. Und jetzt verabschiedet er sich hier als US-Präsident. Und zwar als ein Präsident, der nun wirklich sozusagen in jeder Faser seines politischen Daseins für diese klassische transatlantische Beziehung steht.
So.
Der kannte sich total aus in Europa. Haben manche vergessen. Der war zum Beispiel hat eine Senatsdelegation geleitet, die sich mit der Balkankrise beschäftigt hat in den 90er Jahren. Da war der tief drin in diesen Themen. Ich glaube, das liegt hier eigentlich drüber, dass alle wissen, so einen kriegt man nicht mehr wieder in Amerika.
So,
und jetzt da geht wirklich eine Ära transatlantischer Beziehungen zu Ende, weil alle, die kommen, ob es Trump ist oder ob es Kamala Harris ist, die eben auch eine ganz andere Biografie hat. Die werden anders auf die Welt schauen. Kamala Harris eben viel stärker, so wie damals auch Barack Obama, zum Beispiel in den asiatisch-pazifischen Raum.
Und jetzt ist natürlich die Frage, war das ein reiner Abschiedsbesuch mit dem Austausch von emotionalen Anekdoten oder ging es eben auch tatsächlich darum, Deutschland möglicherweise auch darauf vorzubereiten, was dann in Zukunft kommen kann? Im besseren Fall für Deutschland unter Kamala Harris als US-Präsidentin und im schlimmeren Fall mit Sicherheit, wenn Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht.
Ja, und das ist eine Frage, da kommen wir ganz schwer ran. Wir fragen das immer. Wir fragen das die Bundesregierung. Ich habe teilgenommen auch an so einem Briefing des White House Press Corps, an so einem Online-Telefon-Call, da wurde das auch gefragt und dann werden die Aussagen sehr dünn. Okay. Aber das schwingt überall mit. Also auch Steinmeier in seiner Rede eben vor dieser Ordensverleihung sagt nochmal, also es gab Zeiten, die gar nicht so lange her sind, wo die Distanz zwischen den USA und Europa so groß war und dann wird wieder diese Einigkeit beschworen, die man jetzt wieder gewonnen hat und nicht wieder aufgeben will. Also das schwebt über allem. Und was die da jetzt treffen, wenn ich aus dem Fenster schaue rüber ins Kanzleramt und die Polizisten, die jetzt hier inzwischen auch bei uns auf dem Balkon stehen, nicht im Weg stehen, also dann frage ich mich wirklich, worüber sprechen die da jetzt? Jetzt sind eben im Augenblick, es ist ja jetzt hier Nachmittag, sind der französische Staatspräsident Macron und Keir Starmer, der britische Premierminister, mit dabei. Und da findet jetzt wirklich ein Gespräch dieser vier statt. Es wird keine Pressekonferenz danach geben, also da wird irgendwas besprochen und ich vermute mal, dass die auch darüber dann sprechen werden. Und das werden wir möglicherweise nicht erfahren oder erst viel später erfahren, was mit Blick auf diese möglichen Entwicklungen in den USA da besprochen wird.
Ja. Was ja relativ klar sein dürfte, ist, dass ein Thema die Ukraine sein soll. Ursprünglich, wir haben es gesagt, hätte es ja eigentlich das Treffen Biden-Scholz-Zelensky letzte Woche schon geben sollen in Berlin. Ist natürlich auch die Frage, was kann man da jetzt möglicherweise noch vereinbaren, bevor sich dann möglicherweise die USA-Politik wirklich ja um 180 Grad dreht, wenn Donald Trump das
zerbricht. Ja, und ich glaube, nicht nur dieses Szenario, sondern überhaupt. Also diesem Treffen hier ist ja vorausgegangen, das, was in Brüssel stattgefunden hat. Der Besuch von Volodymyr Zelensky in Brüssel beim Europäischen Rat und dann bei der NATO. Und da stellt er seinen sogenannten Plan zum Sieg vor, mit diesen klaren Forderungen und Erwartungen an die westliche Unterstützung, die Zelensky als Bedingung dafür definiert, dass die Ukraine diesen russischen Angriff abwehren kann und dass es dann nach dem, was er als Sieg definiert, dann auch zu Friedensverhandlungen kommen kann. Und zu diesen Bedingungen gehört ja unter anderem die schnelle, sofortige Einladung in die NATO und die Erlaubnis, westliche Raketen für den Beschuss des russischen Hinterlandes nutzen zu dürfen. Und da hat er eine Abfuhr bekommen, eine ganz klare Abfuhr. Das kriegt er nicht. Diese Dinge, die er als eigentlich so drastisch als Voraussetzung für den Erhalt dieser Frontlinien da definiert, so dass man davon ausgehen muss, alle müssen sich jetzt auch darauf einstellen, dass die Ukraine in eine wirklich schwierige Situation kommen wird.
Und zwar im Prinzip auch, weil Joe Biden und Olaf Scholz, Joe Biden als sowieso größter Unterstützer USA und Olaf Scholz, die Bundesrepublik, als größter Unterstützer der Ukraine in Europa, Nein sagen. Da ganz klar ihre rote Linie ziehen.
Ja, das wird, also wenn man mal zurückschaut, und ich bin mal gespannt, was wir jetzt auch aus der Ukraine noch hören werden in den nächsten Tagen. Ich glaube, das ist eine Erzählung, die ist da angelegt. Der Zelensky ist nach Brüssel gefahren. Man hat die klaren Bedingungen, die Forderungen der Ukraine nicht erfüllt. Und danach treffen sich dann die vier klassischen Westmächte. Es ist auch keine osteuropäische Macht dabei. Polen ist nicht dabei, die baltischen Staaten.
Wurde kritisiert, ne? Dass Polen nicht mit eingeladen wurde.
Das ist wirklich denkwürdig. Es ist nochmal sozusagen dieser klassische Westen der Nachkriegsordnung, der sich hier trifft, in einem Europa, das längst ganz, ganz andere Kräfteverhältnisse hat und spätestens seit dem Beginn dieses russischen Krieges gegen die Ukraine, des Full-Scale-Angriffs, reden wir darüber, dass die Osteuropäer so ein stärkeres Gewicht haben, dass die Landkarte, die politische Geografie dieses Kontinents sich vollkommen verändert hat und jetzt nochmal dieses ganz, ganz klassische Format. Ich finde, das ist wirklich interpretationsbedürftig. Ich würde sagen, man muss jetzt mal abwarten, was wir noch alles darüber erfahren, was da genau stattgefunden hat. Aber ich habe den ganzen Tag jetzt hier immer noch gewartet, landen jetzt hier irgendwann vor uns dann auf der Wiese vorm Kanzleramt, wie letzte Woche die Hubschrauber, und Selenskyj kommt raus und stößt mit dazu. Aber es gab vorher keine Hinweise darauf und bis jetzt ist es auch nicht passiert. Es wird offenbar nicht mehr passieren. Das ist eine Konstellation, die auch eine Menge Fragezeichen aufwirft.
Also möglicherweise doch auch tatsächlich ein Abschiedstreffen, wenn wir jetzt noch ein bisschen Symbolik reinbringen wollen, des alten Westens, den es eigentlich so bald nicht mehr gibt.
Ja, aber der kann ja sich nicht einfach verabschieden jetzt aus der Geschichte, denn diese Geschichte geht ja weiter in diesen Stunden. Und es ist eigentlich keine Zeit, jetzt irgendwie nostalgisch in die Vergangenheit zu blicken. Die Ukraine ist in schwerster Bedrängnis. Der Winter naht, es drohen Einbrüche an der Front, es drohen Erfolge für Russland. Und während es um dieses Kriegsgeschehen geht, das darf man am Schluss vielleicht auch nicht vergessen, gibt es ja auch noch das, wovon wir wenig mitbekommen, aber immer wieder Hinweise darauf bekommen, dass es nämlich natürlich die Gespräche darüber gibt, wie man eine Konstellation herstellen kann, in der Verhandlungen stattfinden können, in denen dann Russland einbezogen ist, für die aber auch nicht die vier, die jetzt hier gegenüber im Kanzleramt gerade sitzen, als westliche sozusagen Schutzmächte der Ukraine eine Rolle spielen, sondern da braucht man dann eben noch andere dazu, die näher an Russland stehen, da eine Rolle spielen können. Also das sind dann die aufstrebenden Staaten des globalen Südens, Südafrika, Indien, Brasilien können eine Rolle spielen und vor allen Dingen natürlich China. Aber das ist etwas, was auch bei all dem sicherlich eine Rolle spielt, auch wenn da gesprochen wird, in welche Situation bringen wir die Ukraine, einmal militärisch, aber auch dann mit Blick auf irgendwann kommende Verhandlungen.
Aber es zeigt sich ja auch ein bisschen die Machtlosigkeit gerade des westlichen Staatenbündnisses, also der EU, der NATO, Amerikas. Kannst du dir denn eine Konstellation vorstellen, wenn die USA und Deutschland bei ihrer roten Linie beharren und gleichzeitig ist im Kreml ja ganz offensichtlich für Olaf Scholz kein Anschluss unter dieser Nummer?
Ja, da wirfst du jetzt Fragen auf, die kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß das nicht. Ich stehe da wirklich fragend auch davor. Ich finde, das Bild, das sich hier zeichnet, ist sehr schwierig. Es sind die Beteuerungen der Geschlossenheit, aber gleichzeitig bleibt eben natürlich dieses Bild. Selenskyj fährt jedenfalls aus seiner Sicht mit leeren, wahrscheinlich nicht mal halb gefüllten Händen wieder zurück in die Ukraine, geht in diese schwierige Situation und auch schlichtweg für uns als Berichterstatter diese Situation, da sitzen jetzt Biden, Starmer, Macron, Scholz zusammen, diese wichtigen Leute, und wir kriegen nicht mal eine Pressekonferenz danach. Da sind dann wirklich viele, viele Fragen im Raum, die ich jetzt hier gar nicht beantworten kann.
Und mit diesen Fragen müssen wir dann wohl erstmal ins Wochenende gehen. Stefan, danke dir.
Tschüss.
Sinwar hat euer Leben ruiniert. Er sagte euch, er sei ein Löwe, aber in Wirklichkeit versteckte er sich in einer dunklen Höhle und er wurde getötet, als er in Panik vor unseren Soldaten floh. Seine Eliminierung ist ein wichtiger Meilenstein im Niedergang der Schreckensherrschaft der Hamas. Klar ist, die Hamas wird Gaza nicht mehr regieren.
Das war unverkennbar. Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel, der den Tod von Yahya Sinwar, dem Hamas-Chef im Gazastreifen, verkündet. Er wurde von der israelischen Armee am Mittwoch getötet, offenbar per Zufall, war keine geplante Eliminierung des Hamas-Chefs. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter, wenn der Drahtzieher des 7. Oktobers tot ist, Gaza in Trümmern liegt? Wäre das nicht möglicherweise ein guter Moment, um jetzt innezuhalten im Gaza-Krieg? Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten, den ihr auch gerade schon gehört habt, der auch den O-Ton übersetzt gesprochen hat, Julio Segador in Tel Aviv. Hallo Julio.
Hallo.
Was für Reaktionen gibt es bereits auf die Tötung des Hamas-Führers in Israel?
Ja, es gibt ganz gemischte Reaktionen. Natürlich sehr, sehr tiefe und große Genugtuung, dass der Staatsfeind Nummer eins tot ist. Es war ja der meistgesuchte Mann seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres. Sinwar war der Drahtzieher dieser fürchterlichen Attacke auf Israel und ihn wollten sie unbedingt haben. Und das ist jetzt gelungen und das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten. Aber man blickt hier natürlich in Israel nicht nur auf die Führungsspitze der Hamas oder wie es mit der Hamas weitergeht, sondern man blickt natürlich auf die Geiseln. Man schätzt ja, dass immer noch ca. 100 Geiseln in der Hand der Hamas sind. Und da stellen sich natürlich jetzt viele die Frage, der Tod Simbas, bringt der unseren Geiseln was? Ist jetzt die Chance größer, dass wir sie befreien? Und da gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen, auch von den Experten. Also es gibt die Einschätzung, dass es im Grunde sogar jetzt noch schwieriger geworden ist. Da gibt es verschiedene Hinweise. Yahya Sinwar hatte immer Geiseln bei sich. Er war umgeben von Geiseln und Angehörige hatten mir gesagt, eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen, weil die Geiseln, die bei Sinwar sind, die werden von Hamas sicherlich nicht getötet. Aber er hatte keine Geiseln bei sich und diese Situation, die gibt's jetzt nicht mehr. Und natürlich, man muss natürlich Angst vor Racheakten haben, dass jetzt nach dem Tod ihres Chefs, dieser sehr, sehr gefürchteten Chefs, auch in den eigenen Reihen, nach dem Tod von Yahya Sinwar, dass jetzt Racheakte vollzogen werden und Geiseln möglicherweise getötet werden. Also das ist die Angst. Oder aber es gibt jetzt einen großen Militäreinsatz, dass man sagt, man versucht jetzt die Geiseln irgendwie rauszubekommen, aber das Problem ist, man weiß nicht genau, wo sie sind.
Ja, das ist also die Sichtweise in Israel. Schauen wir mal auf die Hamas. Es ist jetzt Haniyeh, der Führer der Hamas außerhalb des Gazastreifens von Israel, getötet worden. Jetzt ist Yahya Sinwar tot, der Führer, der im Prinzip danach die Hamas-Führung insgesamt übernommen hat, der im Gazastreifen war, der den 7. Oktober geplant haben soll, beziehungsweise als deren Drahtzieher gilt. Was heißt das jetzt für die Hamas?
Dass sie auf jeden Fall einen sehr, sehr klugen Strategen aus ihrer Sicht für ihre Sache verloren haben. Er war die unumstrittene Nummer eins. Er ist von allen respektiert worden. Er ist, und ich habe da mit Leuten auch sprechen können in den vergangenen Wochen und Monaten, die ihn gekannt haben, die ihn während seiner 22 Jahre hier im Gefängnis in Israel gut auch kennengelernt haben. Und sie sagen, das war ein brillanter Kopf. Und der fehlt natürlich jetzt bei der Hamas. Das muss man ganz ehrlich sagen. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass die Hamas ja sehr, sehr zersplittert ist, auch aufgrund des Krieges. Es gibt einen Flügel der Hamas im Libanon, es gibt einen in Katar, es gibt die Hamas in der Westbank, also im Westjordanland, und dann natürlich den militärischen Zweig, der im Gazastreifen noch ist, der aber schwer zu erreichen ist, weil eben durch den starken militärischen Druck hier die Hamas doch sehr, sehr in der Defensive ist. Und diese verschiedenen Flügel müssen nun einen neuen unumstrittenen Chef auch bestimmen. Das wird schwierig werden. Man muss immer mit Flügelkämpfen rechnen. Und es ist weit und breit keiner zu sehen, der auch dieses gefürchtete Charisma auch eines Yahya Sinwar hat.
Aber dass sich die Hamas jetzt in Anbetracht der Entwicklung geschlagen gibt, davon ist nicht auszugehen.
Nein, davon ist nicht auszugehen. Und wir haben jetzt vor wenigen Minuten erst auch die offizielle Bestätigung der Hamas bekommen, dass Yahya Sinwar tot ist. Da gab es ja noch keine offizielle Bestätigung, nur von israelischer Seite. Und da hat sich einer aus der Führungsriege gemeldet, Khalil al-Haya, und er hat gesagt, letztendlich ist ein sehr, sehr wichtiges Hamas-Führungsmitglied getötet worden, aber neue werden nachrücken. Und was noch viel wichtiger ist, in der Sache, hat er gesagt, wird es keinen Kurswechsel geben. Also die Hamas sagt, er wird weiterhin die Geiseln nicht freilassen. Es wird eine Waffenruhe nur dann geben, wenn der Krieg beendet ist, wenn sich die israelischen Truppen aus dem Gazastreifen zurückziehen.
So, jetzt haben wir viele Fernsehbilder gesehen aus Israel, um mal wieder nach Israel zurückzukehren. Das demonstriert wurde, insbesondere von den Angehörigen der Geiseln, dass jetzt eben der richtige Moment ist, um einen Geiseldeal zu verhandeln, weil das natürlich auch eine symbolische Frage ist, wenn Israel den alles entscheidenden Kopf nach dem 7. Oktober getötet hat. Gibt es eine denkbare Entwicklung in diese Richtung?
Nein, die gibt es nicht, und es wird sich heute zwar noch treffen Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, mit den Spitzen auch von den Geheimdiensten, mit wichtigen Mitgliedern seines Kabinetts, und da wird es sicherlich um die Frage gehen auch, kann man denn einen neuen Deal möglicherweise aushandeln? Wir hatten ja so eine Vereinbarung letztes Jahr im November für 10 Tage, wo dann auch im Rahmen dieser Vereinbarung Geiseln freigelassen wurden, im Gegenzug in Israel inhaftierte Palästinenser auch freikamen. Aber ich persönlich bin sehr, sehr skeptisch, dass es zu diesem Deal kommen wird. Auch zuletzt nicht deshalb, weil jetzt auch dieser Ansprechpartner im Gazastreifen fehlt.
Klar, und mit wem verhandelt man?
Mit wem verhandelt man? Und in den letzten 3-4 Wochen gab es, und das wissen wir aus Katar, so gut wie überhaupt keinen Kontakt zu Hamas im Gazastreifen. Also auch die Vermittler, die eigentlich so ein bisschen auf der Seite der Hamas sind, die hatten Schwierigkeiten, da jemanden zu erreichen. Das ist jetzt nach den Vorfällen vor 2 Tagen, nach dem Tod von Sinwar, nicht gerade einfacher geworden.
Das heißt, wie wird es jetzt von israelischer Seite aus weitergehen?
Also ich glaube, dass Benjamin Netanyahu seinen Militärkurs weiterfahren wird, diesen sehr, sehr strikten Militärkurs. Und er sieht sich ja bestätigt. Er sagt ja, wir können die Hamas nur mit starkem militärischen Druck besiegen und wir können auch nur so nur die Geiseln frei bekommen. Das Letztere ist ihm kaum gelungen bisher, muss man ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, dass jetzt Sinwar gefasst worden ist, dass Sinwar tot ist, das kann er sich jetzt wirklich zugute halten. Und da gibt es sehr, sehr viele hier in Israel, bei denen er punktet mit solchen Militäraktionen. Wie gesagt, es ist eine sehr, sehr große Genugtuung. Und er wird jetzt darauf verweisen, guckt, Sinwar ist nur tot, weil wir eben militärisch so stark sind. Also ich glaube, er wird diesen Kurs auf jeden Fall fortsetzen.
Julio, vielen Dank für deine Einschätzung. Frank Capellan ist jetzt im Hauptstadtstudio. Hi.
Grüß dich, Philipp. Hallo.
Du hast dich heute mit der Debatte um Sicherheitspaket rumgeschlagen. Ist nach heftiger Debatte, so viel habe ich mitgekriegt, durchgegangen. Im Bundesrat allerdings teilweise zumindest durchgefallen. Gehen wir vielleicht mal einfach chronologisch der Reihe nach durch heute. Was steht eigentlich genau in diesem Paket, das sich die Ampelparteien ausgedacht haben?
Ja, da sind schon eine ganze Reihe von Dingen drin, die als Folge anzusehen sind des schrecklichen Messerattentates von Solingen. Also beispielsweise wird das Waffenrecht jetzt endlich, darüber ist ja auch vorher schon diskutiert worden, wird endlich verschärft. Es gibt die Möglichkeit, für Messerverbotszonen zu sorgen. Man darf keine großen Messer mehr in Zügen und Bussen mitnehmen. Das kann auch ohne Anlass von der Polizei kontrolliert werden. Das war auch immer wieder kritisiert worden, dass das für die Polizei alles nicht möglich war. Dann gibt es konsequentere Abschiebungen. Das hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute noch einmal betont. Dann wird das Aufenthaltsrecht und die Leistungen für Asylbewerber, das wird verschärft. Da haben wir das sogenannte Dublin-Prinzip, also jemand, der in einem anderen EU-Staat als Deutschland eben zuerst europäisches Gebiet betreten hat, der muss dort seinen Asylantrag stellen. Das ist ja grundsätzlich die Regel, auch wenn das derzeit überhaupt nicht funktioniert. Und Asylbewerber, wie etwa der Attentäter von Solingen, die über Bulgarien ist er gekommen, die eben auch in einem anderen Land eben einen Antrag hätten stellen müssen, die sollen nun konsequenter dorthin wieder zurückgeführt werden. Und um das zu bewerkstelligen, werden Leistungen gekürzt. Da gibt es das sogenannte Brot-Butter-Seife-Prinzip. Das hatte man durchgesetzt, also dass es da keine großen Sozialleistungen mehr gibt, sondern dass diese Menschen auch gezwungen, gedrängt werden sollen, in die Länder zurückzugehen, über die sie Europa zuerst betreten haben.
Du hast es gerade gesagt, das Ganze ist natürlich Folge des Messerattentats in Solingen. Ich frage mich ja immer, wenn sowas passiert, es passiert was wirklich Schlimmes, Furchtbares und dann handelt die Politik. Wie viel ist davon wirklich durchdachte Politik? Kann das überhaupt durchdachte Politik sein oder ist das vor allem Symbolpolitik?
Naja, so richtig durchdacht und aus einem Guss auf den Weg gebracht worden ist das meiner Ansicht nach nicht. Und das haben wir in der heutigen Bundestagsdebatte auch erlebt, weil sich eben die Ampel überhaupt nicht einig ist darin, was sie wirklich tun will. Und da haben wir auch erfahren, dass der Bundeskanzler, dass Olaf Scholz auch Mühe hatte, wirklich die eigene Koalition auf Linie zu bringen. Da gab es die Drohung mit der Vertrauensfrage, auch wenn das immer wieder in Abrede gestellt worden ist. Aber Scholz hat in der Fraktionssitzung seiner SPD gesagt, ich werde meine Möglichkeiten nutzen, wenn ihr mir nicht folgt. So, also in wichtigen Punkten waren sich SPD, Grüne und FDP nicht einig. Und das war natürlich auch eine Steilvorlage für die Union, für die Opposition, die das heute wieder aufgegriffen hat. Also nehmen wir mal ein Beispiel heraus, die Vorratsdatenspeicherung beispielsweise. Die Speicherung von IP. Ja. Adressen wirklich ein Dauerbrenner, immer schon gewesen, seit vielen Jahren. Das hat die FDP verhindert. Da ist man jetzt nur zu diesem abgeschwächten sogenannten Quick-Freeze-Verfahren gekommen. Aber Ermittler sagen uns immer wieder, wir brauchen mehr Daten, um islamistische Gewalttäter ermitteln zu können, um denen auch, bevor sie Schreckliches anrichten, auf die Spur kommen zu können. Aber nein, das wollte die FDP beispielsweise nicht.
Das finde ich ja, wenn ich da direkt mal einhaken darf.
Wären da weitergegangen.
Ja, wenn ich da mal direkt einhaken darf, Entschuldigung, dass ich dich hier so abrupt unterbreche. Aber ich finde es ja schon irgendwie erstaunlich, weil die FDP sich ja eigentlich von diesen drei Parteien ja auch jetzt gerade in dieser Debatte sehr stark eigentlich als Law-and-Order-Partei inszeniert, aber im Prinzip wurde das Paket jetzt maßgeblich auf Druck der FDP abgeschwächt?
Es wurde abgeschwächt, beispielsweise auch beim Waffenrecht. Das hat der Fraktionsvize Konstantin Kuhle, der hat das heute ganz nach vorne gezogen beim Waffenrecht. Die FDP als Fürsprecher der Schützen beispielsweise, der Jäger, also da gab es weitreichendere Vorstellungen bei SPD und Grünen, was die Verschärfung des Waffenrechts angeht. Da hat sich die FDP quergestellt. Sie hat es eben auch bei der Datenspeicherung getan, was die Liberalen stattdessen wollen. Und da sind sie dann ganz auf Linie der Union. Da müssen wir auch noch drüber reden. Die Liberalen wollen massiv die Zuwanderung begrenzen, viel mehr als das SPD und Grüne für richtig halten.
Okay, da kommen wir gleich noch zu. Bleiben wir jetzt noch mal bei dem Paket. Du hast schon gesagt, der Kanzler hat so halb zumindest mit der Vertrauensfrage gedroht, hat es zumindest angedeutet. Wo hatte denn oder wo waren denn vor allem die Vorbehalte bei den Sozialdemokraten beziehungsweise bei Teilen der sozialdemokratischen Fraktion und natürlich dann auch bei einigen Grünen?
Der wichtigste Punkt ist das, was da gemeinhin mit Brot, Butter und Seife beschrieben wird. Da gab es ja auch deutliche Worte vom FDP-Chef Christian Lindner, der da gesagt hat, solche Menschen, die gar nicht bei uns sein dürften, die eben in einem anderen EU-Staat sein müssten, die kriegen von mir allenfalls noch die Fahrkarte zurückbezahlt. Da ist ja sehr deftig auf den Putz gehauen worden. Und da sagen viele Sozialdemokraten, Annika Klose beispielsweise, ehemalige Juso-Chefin hier in Berlin, die war heute Morgen bei uns im Programm und hat das nochmal betont, die sagt, wie auch viele Grüne, Konstantin von Notz beispielsweise, die sagen, das geht zu weit, das führt zu einer Verarmung dieser Menschen, die brauchen mehr Unterstützung. Da geht es dann auch immer wieder um das Thema Bürgergeld. Also die sollen diese Leistungen erst dann, und das hat man jetzt auch in das Paket hineinverhandelt, erst dann gekürzt bekommen, wenn absolut sicher ist, dass ein solcher EU-Staat diese Menschen auch wieder aufnimmt. Und da hatten wir im Fall von Bulgarien beim Attentäter von Solingen, so wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, nur ein kleines Fenster von wenigen Wochen. Und dann ist es nämlich so, dass viele Länder sagen, wenn ihr nicht schnell genug seid und diese Menschen überstellt und wir aus welchen Gründen auch immer nicht einverstanden sind, dann nehmen wir sie nicht zurück. Da hat die Union heute gesagt, das wird die Zahl der Fälle, in denen wirklich zurückgeführt werden kann, massiv beschränken. Also insofern ist aus Sicht der Union dieses Sicherheitspaket gerade in diesem Punkt auch ein zahnloser Tiger.
So, und jetzt kommen wir zu den Vorbehalten der Union. Ist schon, glaube ich, klar geworden, es geht um zwei verschiedene Aspekte. Einmal um klassische Sicherheitsaspekte, also mehr Befugnisse für die Polizei, Messerverbotszonen und so weiter. Und dann auf der anderen Seite eben Begrenzung der Migration. Warum geht der Union das alles nicht weit genug?
Naja, die Union will ja vor allen Dingen Zurückweisungen an den Grenzen. Also die will Menschen direkt zurückschicken an der Grenze, beispielsweise nach Österreich. Das würde dann eben wahrscheinlich dazu führen, dass die Österreicher diese Menschen an ihren Grenzen wieder nach Italien zurückschicken. Und dann würde Italien, wie wir das ja in der Vergangenheit erlebt haben, oder auch Griechenland mit unhaltbaren Zuständen in den Flüchtlingslagern dort, die würden diese Menschen dann wieder haben, weil sich die Europäer eben nicht auf eine schnelle Verteilung der Flüchtlinge haben einigen können. Das wissen wir, das haben wir gestern beim EU-Gipfel gesehen. Da erkennen wir auch den Widerstand von Viktor Orban aus Ungarn beispielsweise, dass das nicht so klappt und sowieso erst funktionieren soll, also die Verteilung von Flüchtlingen im Jahr 2026. Aber die Union drängt darauf und die Union, das möchte ich auch nochmal einspielen, die Union hat eben heute auch die Koalition, die Ampelkoalition dafür verantwortlich gemacht, dass man mit einem Geschäftsordnungstrick verhindert hat, dass in der Debatte über das Sicherheitspaket auch eben über solche Unionsforderungen gesprochen werden konnte. Und dahinter stand wohl eindeutig auch die Sorge, wenn es da ein Abstimmungsantrag gegeben hätte, dass möglicherweise auch viele FDP-Abgeordnete dafür hätten stimmen können. Hören wir mal kurz Andrea Lindholz von der CSU, wie sie sich zur Ampel geäußert hat.
Sie sind ein Sicherheitsrisiko. Sie sind nicht mehr einig. Sie haben in dieser Woche gezeigt, Sie können es nicht mehr. Machen Sie bitte den Weg frei für eine bessere Regierung.
Also da ist es dann wirklich grundsätzlich geworden, auch in dieser Debatte. Machen Sie den Weg frei, hören Sie auf, Sie können es sich, Sie sind sich in der Migrationspolitik nicht einig. Das haben wir heute immer wieder gehört.
Tja, aber am Ende ging das Paket trotzdem durch mit der Ampelmehrheit. Waren ja insgesamt 9 Teilabstimmungen. Bei allen gab es eben diese Mehrheit. Es gab immer wieder ein paar Abweichler, aber es hat eben nicht gereicht, das Paket zu kippen. Aber dann fiel es im Bundesrat durch, der auch zustimmen musste, also die Länderkammer. Welche Teile des Sicherheitspakets müssen jetzt nochmal neu sozusagen ausgehandelt werden zwischen Bundesrat und Bundestag?
Ja, das hatte sich gestern schon abgezeichnet, dass es da Widerstand geben würde. Also die Dinge, die da beim Asyl- und Aufenthaltsrecht zu entscheiden waren oder auch beim Waffenrecht, da bedarf es keiner Zustimmung des Bundesrates. Das ist anders bei Maßnahmen zur Terrorbekämpfung, wie es da heißt, also neue Befugnisse für die Ermittlungsbehörden. Und da gab es dann den erwarteten Einspruch, den Widerstand im Bundesrat. Und da geht das Ganze jetzt in den Vermittlungsausschuss. Bemerkenswert ist aber, und das haben wir ja vor Wochen auch erlebt, über den FDP-Generalsekretär Bijan Csirszárai, der gesagt hat, es gibt keine Ampel in der Zuwanderungspolitik. Wir sind uns da viel einiger in vielen Fragen mit der Union. Und bemerkenswert ist, dass sich das in der heutigen Debatte fortgesetzt hat. Lass mich kurz Johannes Vogel, Parteivize, einspielen. Der hat nämlich dann auch heute in der Diskussion der Union wieder Avancen gemacht.
Sind das Schritte in die richtige Richtung? Ja. Ist das die abschließende Bearbeitung der Migrationsfrage? Nein. Deshalb werden wir weiter in den nächsten Wochen über diese Frage reden müssen.
Reden müssen auch mit der Union, und das hatte ja auch Christian Lindner angemahnt, man müsse sich wieder an einen Tisch sitzen mit Friedrich Merz. Also die Debatte über die Migrationspolitik ist mit dem heutigen Tag beileibe nicht beendet.
Frank, danke dir.
Ich danke auch.
Heute also mal eine etwas längere Folge zum Wochenende. Die Welt liefert aber auch gerade einfach sehr viel Gesprächsstoff. Ich werfe noch schnell unsere E-Mail-Adresse ab für eure Gedanken, Kommentare und Feedback. dertag@deutschlandfunk.de. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, sagen Bettina Klein, unsere heutige Redakteurin, und ich, Philipp May. Bis bald und tschüss.